Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur, ganz herzlich willkommen auf meinem Podcast. Wir sprechen hier jeden Monat mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsserien auf Netflix und Co. Und du kannst den Podcast abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und anderen Plattformen und uns natürlich auch Rückmeldungen geben, über welche Serie du gerne mal ein Gespräch hören würdest. Heute habe ich wieder einmal mehr die sagenhafte Birgit Mattausch im Gespräch. Birgit, ganz, ganz herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich schon wieder da sein darf.
Ja, das ist eine Freude. Ich habe dich letztes Mal ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Ich sage jetzt nur noch, du bist Pastorin, Autorin, Bloggerin. Du bist eine bewundernswert, authentische, inspirierende, herausfordernde Persönlichkeit, auch auf den sozialen Medien sehr präsent. Du arbeitest im Gottesdienstinstitut der Hannoverschen Landeskirche und hast eine Leidenschaft für Gottesdienst, für das gesprochene Wort, aber auch eine Leidenschaft für Serien, für Netflix und andere Plattformen. Ich habe mit dir ja über Pose schon gesprochen. Heute haben wir uns was anderes vorgenommen. Worum geht's heute, Birgit?
Ja, heute geht's um The Morning Show, eine Apple-Produktion. Und es ist nicht so eine schöne Serie wie Pose und nicht so eine Herzensserie von mir. Aber ich glaube, dass man ein bisschen was lernen kann beim Sprechen. Und außerdem hatte ich Lust, mal mit jemand drüber zu sprechen, weil es mich recht beschäftigt hat. Ja. Und dann dachte ich, dann könnte ich auch mit dir drüber sprechen, als du mich gefragt hast, ob das geht.
Ja, sehr gerne. Ich hab die Serie gesehen, als sie auf Apple TV aufgeschaltet wurde. Ich habe da ein Abo geschenkt gekriegt, als ich mein neues iPhone gekauft habe. Da hat man mir ein Jahr Apple TV Abo geschenkt. Und habe immer gedacht, die muss ich mal gucken. Ich habe mal angefangen und jetzt gestern Nacht habe ich sie fertig geguckt. Gerade noch rechtzeitig. Worum geht's denn so? Kannst du uns mal so ein paar Stichworte geben?
Ja, also es geht, wie der Titel schon sagt, um The Morning Show, um eine Frühstücksfernsehsendung, die zwei Moderatoren hat, Alex Levy und Mitch Kessler, und es sehr erfolgreiches Format ist und über die Produktion dieser Serie im Prinzip. Und es fängt an damit, dass Mitch, der Moderator, von einem Tag auf den anderen abgesetzt wird, weil er beschuldigt wird, sexuell übergriffig gewesen zu sein. Und letztlich bearbeitet die Serie das, was danach kommt, und hat auch Rückblicke, wie es dazu kam. Es kommt dann, also Alex Levy, die Moderatorin, die zurückbleibt, sozusagen wie die verlassene oder Ehefrau, bekommt dann eine Co-Moderatorin an die Seite gestellt, Bradley Jackson. Alex wird von Jennifer Aniston gespielt und Bradley von Reese Witherspoon, also auch zwei ganz tolle Schauspielerinnen. Und Bradley möchte rausfinden, was da eigentlich wirklich passiert ist, was da wirklich los war. Und eine Weile sind wir sozusagen an ihrer Seite und finden im Laufe dieser 8 Folgen immer mehr raus. Also ich fand, es war auch beim Zugucken für mich so ein Wechselbad der Gefühle, dass ich am Anfang dachte, ah ja, es geht um MeToo und es ist ja klar, wer gut ist, wer böse ist, sicher. Und dann macht die Serie Sachen, wo man denkt, hä, vielleicht war das gar nicht so schlimm, was dieser Mitch gemacht hat. Ist das nur so amerikanische Prüderie? Und ich war selber dann so ein bisschen, möchte ich das eigentlich weitergucken? Wird da was verharmlost oder so? Aber wegen den tollen SchauspielerInnen habe ich dann weitergeguckt. Und irgendwann stellt sich dann, das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, für uns jetzt drüber zu reden, ohne zu viel zu spoilern. Aber es stellt sich raus, dass tatsächlich Dinge passiert sind, die nicht in Ordnung waren, ja. So, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, also das ist eine, habe ich auch gefunden, eine Serie, die natürlich sich um diese ganze Bewegung MeToo dreht. Das kommt auch immer wieder zur Sprache, explizit auch Harvey Weinstein, dieser bekannte Producer, der da in zu Recht in Ungnaden gefallen ist wegen sexuellen Übergriffen. Das kommt auch im Film immer wieder vor. Es ist eine sehr bewusste Spiegelung eigentlich dieser realen MeToo-Debatte. Und ich habe das auch so erlebt, dass es eben auch so Zwischentöne anschlägt, so dass es jetzt nicht einfach platt irgendwie eine Argumentationslinie fährt, sondern den Zuschauer auch so ein bisschen im Ungewissen lässt. Vielleicht kurz zu den Voraussetzungen noch, die Serie The Morning Show, das ist eine Apple-Produktion, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, ist das so das Vorzeigeformat gewesen, mit dem man Apple TV pushen wollte. Da wurde also richtig, richtig geklotzt, nicht nur gekleckert, da hat man viel Geld in die Hand genommen. Reese Witherspoon hast du erwähnt, Jennifer Aniston, Steve Carell, Billy Crudup, also eine Starbesetzung, die man sonst eigentlich nur in Hollywood-Filmen antrifft, haben die da zusammengekriegt. Und das Ganze ist auch, finde ich jetzt auch schauspielerisch wirklich an ganz vielen Stellen sehr überzeugend gemacht. Also es ist eine Serie, die einem irgendwie in Beschlag nimmt und die uns irgendwo mitten in diese ganze Debatte um sexuelle Übergriffe, um Firmenkulturen und so weiter hineinbringt. Also da haben wir viel zu diskutieren. Vielleicht jetzt doch noch ganz eng an der Serie dran. Hast du Lieblingsszenen? Hast du irgendwie Momente in der Serie, wo du denkst, das finde ich besonders eindrücklich oder das hat sich mir sehr eingeprägt? Also es müssen nicht schöne Szenen sein. Ja.
Ich glaube, ich erinnere mich eben schon sehr, es gibt gegen Ende der Serie eine Szene, wo die Frau, die sagt, dass mit einem Übergriff auf sie gemacht hätte, oder sie sagt es ja eigentlich nicht, aber die, wo wir das beobachtet haben, auch als ZuschauerInnen, wo sie und mit aufeinandertreffen nochmal und er möchte, dass sie einfach mit reinkommt und nochmal einen Twink nimmt und sagt, sie hat doch dadurch sie ist nach dem Übergriff, hat sie eine bessere Stelle angeboten gekriegt. Da können wir auch noch mal drüber reden, wie schön das so war. Aber diese beiden Figuren, die bis zum Schluss einfach so eine vollkommen gegensätzliche Wahrnehmung und Erinnerung an diesen Abend oder diese Nacht haben. Ja. Und das hat mich sehr, also ich glaube, das ist auch das, warum ich bei der Serie was gelernt habe. Also, dass ich gemerkt habe, dass so, sonst ganz oft im Fernsehen oder in Deutschland ist ja Tatort irgendwie unser Vorzeige. Das ist auch nicht richtig. Fernsehen als teuerstes produziert. Und da ist ja, ich bin einfach aufgewachsen damit, dass Vergewaltigung bedeutet, jemand läuft nachts durch einen Wald und dann kommt jemand, eine Frau und dann kommt ein böser Mann und dann schreit sie und dann bringt er sie halb um und vergewaltigt sie und so ist Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe. Aber dass es auch vor sich gehen kann in einer Weise, dass der Täter das gar nicht merkt, was er da eigentlich macht. Mhm. Das habe ich eigentlich nur bisher sozusagen im Fernsehen, nur bei dem Morning Show und vielleicht noch bei einer anderen Serie, Dietland, so gesehen.
Ja.
Und ich glaube, das ist die viel häufigere Weise, wie das passiert. Also oder das ist eine viel größere Gefahr, dass diese Dinge zwischen uns passieren.
Ja.
Es muss jetzt nicht immer in so schrecklicher Weise sein. Es kann auch in kleinerem sein, aber trotzdem. Also ich glaube, diese vollkommen verschiedenen Perspektiven auf ein Ereignis.
Ja, also ich fand das auch irgendwo erschreckend und doch auch irgendwo nachvollziehbar. Das ist aber auch jetzt schon ein ganz fundamentaler Punkt, glaube ich, dieser, um den sich auch diese MeToo-Debatte dann auch dreht. Und ein fundamentaler Punkt, an dem irgendwo oder von dem auch aus auch Besserung der Verhältnisse irgendwo ausgehen könnte. Das geht aber nicht ohne Verständigung, weil da sind zwei Leute beim selben Anlass, beim selben Ereignis mit dabei und erleben quasi zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und dass da irgendwie wenigstens ansatzweise ein Verständnis für aufzubringen, das geht ohne Aufdeckung von dahinterliegenden Strukturen, aber auch ohne transparente Selbstmitteilung geht das nicht. Dann bleibt man in zwei verschiedenen Welten verhaftet und fühlt sich quasi einfach vom anderen missverstanden. Ja,
ja, und wahrscheinlich geht es nicht unbedingt, dass zwei Figuren, denen sowas miteinander passiert, dass sie das miteinander klären.
Ja.
Aber wenn man überhaupt, dass es überhaupt darüber gesprochen wird.
Ja.
Also vielleicht auch, dass wir beide vorhin im Vorgespräch über Erfahrungen jeweils geredet haben, ja, die wir ja natürlich nicht miteinander haben oder so, dass man nur so sich, da stimme ich dir sehr zu, ja, so Dinge besser verstehen kann und dann auch Sachen besser machen in Zukunft. Ich meine, das wollen wir ja. Ich finde diese Figur mit schon sehr interessant, weil er eben nicht nur der blöde, grässliche Typ ist, sondern ja auch stellenweise sehr sympathisch rüberkommt. Und eben, ich ihm das auch, also ich der Figur das glaube, dass sie nicht weiß, was sie getan hat oder in was.
Ja.
Ja. Also er wird ja dann auch gegenübergestellt. Also es gibt eine Szene, wo tatsächlich im Hintergrund, also da sind ja dann immer so Newsscreens und so natürlich in diesem Setting, in diesem Studio-Setting. Und dann sieht man Harvey Weinstein und Mitch guckt, nachdem wir gerade gesehen haben, was passiert ist, also wie er einfach eine Grenze nicht akzeptiert hat bei einer Frau, die von in der Hierarchie von ihm abhängig ist. Und dann sieht man das und sieht man Harvey Weinstein und Mitch sagt, wow, was für ein Widerling.
Ja.
Und ja, also er, klar, er weiß, er merkt überhaupt nicht, dass da eine strukturelle Ähnlichkeit zwischen ihm und diesem Widerling ist. Und es gibt ja auch noch diese andere Figur, die relativ am Anfang ein Freund von ihm, wo sie dann darüber reden, dass ja sozusagen alle, dass es ja jetzt so weit ist, dass alle Männer nur noch Täter sind und Frauen einfach machen können, was sie wollen. Die sagen einfach nur einmal, du warst übergriffig und dann ist man weg vom Fenster und wie ungerecht das ist.
Ja, ja, ja.
Und dann, ich glaube ja, dass dieser Freund von ihm schon rein optisch ein bisschen so eine Variation von Roman Polanski ist.
Ah, ja, ja.
So eine Anspielung, oder? Der ja dann sagt, ja, und sie hat gesagt, sie wäre volljährig, dabei war sie 14. Und Roman Polanski hat ja tatsächlich eine, anal eine Verkehr gehabt mit einer 14-Jährigen. Und darf bis heute einfach unbehelligt weiter ein toller Regisseur sein. Also das ist schon...
Das ist krass.
Das ist wirklich sehr, sehr krass.
Also, ja. Was Mitch in diesem... Also ich knüpfe mal da dran an im Blick auf, sage jetzt mal, bemerkenswerte Szenen. Was Mitch in diesem Gespräch mit seinem Freund versucht klarzumachen, er unterscheidet dann wie zwei Wellen der MeToo-Bewegung. Er sagt, in der ersten Welle, da ging es um die richtigen sexuellen Verstöße und Übergriffe, da ging es wirklich um die um ganz eklige, ekelhafte Geschichten von Menschen, die einfach zu Recht verurteilt werden. Und da zählt er dann eben seinen Freund auch mit dazu und sagt, you're a sexual predator, du bist ein Sexualstraftäter. Und der andere fragt dann, ja, was bist du denn? Und dann sagt er, ja, ich bin nicht du. Also ich bin nicht wie du. Und ich glaube, er ist zutiefst davon überzeugt und ich würde ihm das auch zugestehen, dass er nicht mit demselben Mindset und in derselben Weise übergriffig geworden ist. Aber das ist eben die Frage dann, was ist bei ihm schiefgelaufen und welche Strukturen haben das unterstützt? Also lass uns mal versuchen.
Sind es nicht bei beiden Männern die gleichen Strukturen? Also
ja.
Roman Polanski hat ja auch kein Schuldbewusstsein und ist der Mann, oder viele von diesen 70er-Jahre-Stars, die hatten einfach den Eindruck, dass einer Frau auch nichts Besseres passieren kann, als mit ihnen Sex zu haben. Und deshalb hat die sicher das immer Ja gesagt, auch wenn sie Nein gesagt hat, auch wenn sie nichts gesagt hat und so weiter. Also das sind ja ganz ähnliche Strukturen, in denen das passiert. Auf jeden Fall, auch diese sogenannte erste Generation hat ja da kein Schuldbewusstsein.
Ja, ja. Ja, aber jetzt lass uns das mal irgendwie versuchen, so ein bisschen aufzudröseln oder da mal ins Gespräch zu kommen, weil ich habe das jetzt auch in der Vorbereitung gemerkt, ich bin irgendwie aufgewühlt von diesen Themen. Ich habe das Gefühl, ich habe das Problembewusstsein noch nicht so ganz drin. Also ich habe auch die Serie geguckt und ich muss zugestehen, bis zur vorletzten Episode, bis zur vorletzten Folge war ich eigentlich Team Mitch. Also da habe ich das Gefühl gehabt, auch wenn ich natürlich seine Beziehungsethik überhaupt nicht teile. Also ich bin da ja eher konservativ gepolt im Sinne von Ehe und eheliche Treue und so, dass er sich da neben seiner Ehe alle zwei Wochen neue Seitensprünge erlaubt und so. Das entspricht nicht meiner Beziehungsethik. Aber ich hab bis zur vorletzten Folge eigentlich gedacht, ja so wirklich, sage jetzt mal wirklich justiziabel hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen und wurde ihm auch Unrecht getan. Also eine Szene, die sich mir sehr eingeprägt hat, da kommt Mitch ganz unverhofft, kommt er ins Studio, taucht einfach auf, nachdem er schon in Ungnaden gefallen ist und abgesetzt wurde und niemand mehr mit ihm sprechen wollte, da taucht er so auf und er sieht dann, wie man innerhalb von wenigen Tagen alle Spuren, alle Erinnerungen an seine Person vernichtet hat. Also seine Pappkartons mit seinem Konterfei, alles wurde abgenommen, die Poster, er wurde aus allen Bildern wurde er quasi rausgelöscht, rausgeschnitten. Niemand will ihn grüßen, alle starren ihn an wie eine absolute Unperson. Und er fragt dann auch, wer ist bereit für mich die Stimme zu erheben, und die Leute schauen nur zu Boden. Er ist quasi wirklich zu einer Persona non grata geworden, zu einem Unberührbaren. Und da, zu diesem Zeitpunkt, ist aber noch kein offizielles Verfahren im Gang gewesen. Da hat man sich noch nicht bemüht, die Dinge irgendwie juristisch aufzuarbeiten. Das war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das einfach eine Anschuldigung, die da im Raum stand und die genügt hat. Natürlich in einem News-Sender, wo das alles im Lauffeuer um die ganze Welt geht, da musste man schnell reagieren, dann wusste man, wenn unser Netzwerk nicht Schaden nehmen soll, dann muss der jetzt weg, und zwar heute, ja. Und da habe ich, da habe ich eigentlich dann eher das Gefühl gehabt, da ist ihm irgendwie Unrecht getan worden, weil man ihn gar nicht angehört hat. Das mahnt er ja dann auch immer wieder an und sagt, Leute, ich bin ja schon, es ist ja schon meine Karriere, es ist alles schon vorbei, bevor ich quasi meine Seite der Geschichte erzählen konnte. Ja,
ja, und also im Rückblick, also wenn wir im Rückblick die Serie zu Ende geguckt haben und schon der Meinung sind, dass er irgendwie schuldig geworden ist an mehreren Frauen, muss man ja trotzdem sagen, ist das von diesem Team so. Also vielleicht auch was sehr typisch ist für solche Gruppen, dass dann der eine nur schuldig ist.
Ja.
Also es ist ja eine ganze Struktur, die das auch befördert hat, die weggeschaut hat, die sich lustig gemacht hat über diese wechselnden Affären, die das gestützt hat. Und die Chefetage, die davon profitiert hat. Und das alles wird jetzt auf die eine, diese eine Figur sozusagen dann projiziert, und die wird dann wie ein das Sündenschaf in die Wüste getrieben.
Das ist so ein Sündenbockmechanismus.
Und das könnte ja auch gesamtgesellschaftlich so sein, dass wir machen so Einzelne aus und die sind die Bösen. Also, keine Ahnung, 2015 in dieser Silvesternacht, die arabischstämmigen Männer sind die Übergriffigen, und auf einmal ist Herr Seehofer auch Feminist und so weiter. Und die sind dann die Übergriffe machen, und wir sind es dann nimmer. Das finde ich eben ganz, also dass dann die strukturelle Frage einfach dann so personalisiert wird.
Ja, aber
andererseits denke ich schon, dass auch einzelne Personen dass sie nicht einfach, also ich bin empört darüber, dass Roman Polanski einfach weiterarbeiten darf und weiter tolle Preise kriegen darf und so weiter und ganz viele das gar nicht wissen. Das ist ja schon interessant, wer sozusagen rausgeschickt wird aus der Gruppe und wer drin bleiben darf.
Also offensichtlich ist es nicht so, weil ich habe das lange auch so gedacht und musste mich dann irgendwo belehren lassen. Es ist jetzt nicht grundsätzlich so, dass jede Person, bei der der Verdacht auf sexuelle Übergriffigkeit im Raum steht, einfach per se abgesägt wird und die Karriere zu Ende ist. Es gibt auch einige Fälle, die das erstaunlich gut überstanden haben, muss man sagen. Also weißt du, so der Vorwurf, den man oft macht, so quasi, wir leben in einer Kultur oder in einer Großwetterlage, in der eine einzige Anschuldigung reicht, um Leute zu Fall zu bringen für immer. Also es gibt schon Beispiele dafür, aber es gibt auch Gegenbeispiele von Leuten, die Vorwürfe sexueller Übergriffe erstaunlich gut überlebt haben.
Ja, ist ja nochmal ganz interessant, aber ich kenne mich da auch nicht so gut damit aus, hinzugucken, wer das ist. Also dass schwarze und schwule Männer eher gecancelt werden als andere und so.
Ja. Aber ich finde das jetzt, lass uns doch mal über diese Frage des Klimas reden, weil da habe ich so, also des Arbeits- oder Betriebsklimas, der strukturellen Hintergründe und so, da habe ich schon, da komme ich nicht wirklich weiter, weißt du, weil ich das Gefühl habe, wenn es um einzelne übergriffige Taten geht, das sind Dinge, die kann man festhalten und die kann man natürlich unterschiedlich interpretieren. Da ist, sage ich jetzt mal, schon die Deutungsbreite schon relativ hoch. Natürlich nicht immer, aber bei manchen Fällen ist eben die Frage dann, ja, wie deutet man das jetzt? Aber wenn es dann um Strukturen geht, um Firmenkultur, das ist einfach saumäßig schwer festzumachen. Also wenn du jetzt eine Firmenkultur hast oder einen Chef hast, der dafür bekannt ist, dass er eigentlich alle seine Assistentinnen oder Sekretärinnen sexuell ausprobiert oder versucht zumindest bei ihnen zu landen und das ist irgendwie bekannt, aber er dabei nicht jetzt übergriffig ist, sondern das eigentlich einvernehmlich so quasi austestet. Weißt du, ich bin da immer hin und her gerissen, weil ich ja, sag jetzt mal, moralisch eben mein Beziehungsethos würde das natürlich verurteilen, oder? Aber ich würde es nicht verurteilen, weil es per se eine übergriffige Geschichte ist, also auch.
Ja, das ist voll gut, dass gerade wir beide darüber sprechen, Manu, weil mein Beziehungsethos wird, wenn das mit allen abgemacht ist, das okay finden. Also wenn das gegenseitig freiwillig mit festen Partnern abgesprochen und so, würde ich denken, ach, bitte, wenn das für euch schön ist, bitteschön. Ich bezweifle halt, dass in solchen hierarchischen Situationen und sogar noch dazu, wenn es so verdeckte Hierarchien sind, wo alle per Du sind und dass es das halt gibt, tatsächlich einvernehmlich. Also wenn die Führungsfigur mit allen Frauen, die unterhalb von ihr sind, Vögel, dann macht es doch hinterher im Zusammenarbeiten einen Unterschied.
Natürlich.
Und in der Serie ist es ja so, dass es auch diese Teppichetage oben drüber gibt und da sind ja nur Männer. Also die da dran an dem ganzen Ding Geld verdienen, die Produzenten und so, die sind ja alle Männer.
Ja.
Und die entscheiden ja auch, die und auch mit entscheiden ja darüber, ob eine Produktionsassistentin eine Etage höher oder ob sie einen sichereren Job hat, ob sie ein besseres Gehalt hat, ob sie weiter hoch in der Hierarchie in dieser Serie steigen wird. Und je nachdem, wie nett sie ist oder nicht nett, wird es halt dann auch entschieden.
Ja. Aber du hast doch auch den Effekt, dass manche Frauen sich einfach von mächtigen Männern auch sexuell wahnsinnig angezogen fühlen. Also ich habe das an der Uni mitgekriegt oder dann im Nachhinein im Gespräch mit Leuten gemerkt, was da die Professoren mit den Studentinnen alles so anstellen. Und da spielt die Theologische Fakultät auch keine Ausnahme. Also da sind mir alle Haare zu Berge gestanden, aber natürlich wahrscheinlich wieder aus anderen Gründen, als du es jetzt sagen wirst. Da habe ich gedacht, ja, das geht für mich natürlich gar nicht, dass da verheiratete Professoren sich da durch die Studentinnen durchschlafen. Aber da hat mir ein Student dann so gesagt, ja, er wäre da ein bisschen resigniert gewesen. Er hätte dann auch mit Studentinnen schon gesprochen und so und sie gefragt, ob sie das denn wirklich wollten und so. Und die haben sich da an die Professorin rangeschmissen, ja. Und da ist jetzt die Frage, also kann man das jetzt dem Professor als übergriffig anlasten? Oder mir ist jetzt noch, was mir da noch in den Sinn gekommen ist, ist die ganze Groupie-Kultur natürlich. Also da hast du diese Bands, lies mal die Biografien von Mick Jagger oder von irgendwelchen Rockstars, oder?
Und das ist ja auch interessant, wie das gelesen wird. Also von denen wird erzählt, was für geile Typen sie waren und wie viele Frauen sie aufgerissen haben.
Ja.
Und von schwarzen Künstlern wird was anderes erzählt. Also ich will jetzt überhaupt nicht Michael Jackson verteidigen für seine Pädophilie, ganz bestimmt nicht. Aber wie das so verschieden erzählt wird, so, das ist eine. Und das andere ist natürlich, das kommt ja in der Serie, finde ich, auch ganz schön vor durch dieses Paar Janko und Claire.
Ja.
Also Janko ist dieser Wettertyp irgendwie und Claire ist irgendwie, also ziemlich weit unten, also ich glaube eine Praktikantin.
Ja,
oder,
irgendwie
oder
Assistentin eine, ja, oder so.
Assistentin. Und die haben ja eben eine Affäre miteinander und da thematisiert, also als es rauskommt mit Mitch oder als er sagt, Janko auch zu Claire, ist das zwischen uns so was Ähnliches? Mach ich vielleicht was?
Ja.
Was nütze ich vielleicht auch eine Abhängigkeit von dir aus und so? Und ich finde das eine ganz, ganz rührende Szene. Ich mag die beiden eh total gerne. Und da sagt Claire dann, und sie sagt auch, sie haben auch so ein kleines Spiel, dass sie so Daddy zu ihm sagt. Das ist ja schon so ein kleines sexuelles Spiel mit Macht und Heimlichkeit und so. Also es ist schon so eine Vorliebe dafür, wie das, was du gerade beschreibst. Aber dann sagt Claire, sorry, meine Eltern sind so reich, die können hier sofort den ganzen Laden aufkaufen und dich rausschmeißen. Ich bin hier die mächtige Person.
Ja, das ist eine spannende Szene, ja.
Und ich glaube, alles, was auf Freiwilligkeit und so weiter beruht, auf gegenseitigem Einverständnis, ist ja total in Ordnung, auch alle Vorlieben, auch alle Hierarchievorlieben und so weiter. Ich bezweifle aber halt einfach, das ist, was du gerade beschreibst, der ist der, das ist jetzt vielleicht ein bisschen meine Moral, ist der Professor, der am liebsten mit ihnen anhimmelnden Studentinnen zusammen ist, vielleicht jetzt auch nicht gerade die erwachsenste Figur ist. So.
Aha, ja. Also, ja, gut. Das würde ich auch unterschreiben, aber die Problemlage ist ja die, das ist ja das Absurde, dass ich mich dann veranlasst fühle, den Professor jetzt zu verteidigen, obwohl ich sein Verhalten eigentlich moralisch verwerflich finde, aber nicht das Gefühl habe, dass wenn 20-jährige Studentinnen sich an irgendeiner Exkursion oder Retreat oder Tagung an ihren Professor ranschmeißen, dass der Professor jetzt irgendwie übergriffig geworden ist oder seine Macht ausgenutzt hat oder so. Das haben die ja irgendwo als Eigenverantwortliche.
Naja, aber dieser Professor schreibt dann aber hinterher die Beurteilung und gibt die Noten und entscheidet, wie das Examen läuft.
Good point.
Und wenn es jetzt, also vielleicht war es ja ganz vergnüglich auf der Uni-Toilette, aber wenn irgendjemand dann nimmer so will, also hat die Studentin dann die Möglichkeit, auch irgendwann keinen Bock mehr darauf zu haben? Mhm. Weil sie einen anderen Professor besser findet oder weil sie jemand ganz anderes besser findet.
Ja.
Also,
das hilft mir jetzt sehr weiter, sehr gut. Das ist dann die Abhängigkeit und das gab es ja bei dem Mitch auch, der irgendwie mit einer was gehabt hat und dann hat die das beendet und dann hat er sie in eine andere Abteilung versetzt oder irgendwie wollte er nicht mehr, dass sie für ihn arbeitet, weil das dann halt irgendwie komisch war für ihn. Ja.
Und da sieht man dann aber auch das Alex seine Co-Moderatorin, ja auch eine Komplizin von ihm ist, weil sie sagt dann, aber ich will nicht deine abgelegte, also sie weiß es ja alles, ich will nicht deine abgelegte Affäre meinem Team haben.
Ja,
also
ja.
Das, ja, aber was ist die Antwort? Einfach nicht in der, don't fuck in the company, oder wie heißt das?
Ja, gut, genau.
Aber für Leute, die sehr viel arbeiten, wird es dann halt schwierig.
Ja, eben, also es gibt halt dann unangenehme Konstellationen, wenn am Arbeitsplatz solche Beziehungen und Affären und so weiter entstehen. Das Machtgefälle macht es dann natürlich nicht einfacher, sondern multipliziert die Probleme noch. Dann hat man plötzlich einen Chef, mit dem man mal irgendwie bei einer Betriebsfeier halb angetrunken was hatte und am nächsten Montag muss man dem wieder unter die Augen treten und so, und der kämpft dann auch mit seiner Scham und Anziehung und weiß nicht was. Also natürlich, das macht es super kompliziert. Der Ratschlag, sich nicht durch die eigene Firma zu schlafen, ist wahrscheinlich schon ziemlich weise. Aber da geht es ja jetzt bei der MeToo-Geschichte, geht es ja wirklich um die Frage, wo nutzen Menschen, vor allem Männer, ihre Macht auch aus und werden dann eben übergriffig. Und ich finde das wahnsinnig schwierig bei solchen weichen Faktoren, wahnsinnig schwierig zu identifizieren, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass ein Machtgefälle an sich schon ausreicht, um Übergriffigkeit zu begründen. Das ist ja bei diesem Wettermann ist das ja auch nicht der Fall. Also dieser Wettermoderator, der hat nach allem, was man mitkriegt, hat er eine legitime Beziehung oder Affäre mit einer Frau, und das ist irgendwo auf Augenhöhe.
Ja.
Also es wurde ja oft auch in der MeToo-Debatte, es gab ja dann schon auch Kritik, die laut geworden ist, gerade im Blick auf die Vermengung dieser unterschiedlichen Tatbestände. Also auch wenn man sich jetzt einigt, dass Harvey Weinstein und die ganzen anderen Namen, die man da nennen könnte, die wirklich handfest übergriffig wurden, wenn man sich einigt, die muss man anklagen können, das muss ans Tageslicht kommen, und es ist absolut berechtigt, wenn Frauen sich auch ermächtigt fühlen, da die Stimme zu erheben, und wenn man sie dann auch ernst nimmt und so, selbst wenn man sich auf das einigt, dann haben manche kritisiert, dass eben unter MeToo dann auch ganz feine Faktoren mit drin waren. Irgendwie, man fühlt sich unangenehm in der Gegenwart eines anderen, oder jemand hat sich sehr ungeschickt angestellt beim Versuch, beim Versuch, jemanden anzumachen oder eine Beziehung zu initiieren und so. Und wenn das alles unter denselben Hashtag fällt, dann werden Tatbestände vermischt, die doch sehr weit auseinander liegen. Das wurde oft angemahnt.
Aber ich glaube gerade das Starke an MeToo, dass das alles mal zusammen gedacht. Das heißt, es ist nicht nur den bösen, ganz klar zu identifizierenden Vergewaltiger gibt. Mhm. Und wir müssen sagen, bei Weinstein, das sind sehr irgendwie berühmte, mächtige Frauen, die sich da geoutet haben. Wirtschaftlich viel abhängigere Frauen, gerade in den ganzen Care-, Pflege-, Service-Bereich, die werden das nicht so tun. Mhm. Also es ist immer noch eine privilegiert, ich glaube, braucht immer noch bestimmte Privilegien, überhaupt so rauszugehen damit. Ja. Also es ist eben solche Zimmermädchen, die werden dann halt abgefunden mit einer bestimmten Summe. Und was Putzfrauen alles erleben müssen oder Thai-Masseurinnen und also, ja. Aber ich finde gerade das Interessante, dass es sozusagen zusammengedacht wird, weil mir scheint da schon eine strukturelle Ähnlichkeit dahinter zu liegen. Also es ist eben nicht nur diese gewaltsame Vergewaltigung, wie sie dann im Tatort oder so vorkommt, im Wald oder der eifersüchtige Ehemann oder so. Und es ist ganz klar, sondern dass es eben diese feinen Dinge, die damit zusammenhängen, wie wir sozialisiert sind. Und das mir scheinen die viel gefährlicher zu sein.
Ja.
Denn es ist jetzt wieder ein bisschen klischeehaft, aber viele Frauen, ich würde mich da auch einschließen, sind können nicht sehr gut Nein sagen. Deshalb war ja mal dieses Nein heißt Nein reicht nicht, sondern es muss Ja heißt Ja heißen. Also das in der Serie, die so sagen, ich würde es mal Vergewaltigungsszene, ist ja keine gewaltsame Szene, die da gezeigt wird, sondern es ist einfach, dass das Gegenüber wie erstarrt ist. Und ich glaube, das gibt es eben sehr viele, dann vielleicht auch weniger traumatisierende Erfahrungen, aber auch welche, die uns unglücklich machen. Ich lese gerade hier von Glennon Doyle, Ungezähmt. Und da ist so eine Szene, die hat mich so arg angefasst, weil ich das so gut mir vorstellen kann. Also da ist sie bei ihrer Therapeutin und erzählt, dass sie, also der Mann hatte viele Affären und sie kann irgendwie nimmer gut mit dem schlafen. Sie kann ihm einfach nicht verzeihen. Und das ist so schwer für sie. Und dann sagt die Therapeutin, ja, haben Sie es schon mal mit dem Blowjob probiert? Für viele Frauen ist es weniger intim und das ist doch eine Möglichkeit. Also, dass wir irgendwie dazu... Okay, man kann das jetzt irgendwie amerikanische komische Gestörtheit nennen, aber ich glaube schon, dass viele von uns einfach das sehr geübt haben, es richtig zu machen und so, dass der andere sich wohlfühlt und das zu sagen, ich möchte das nicht oder umgekehrt, ich möchte bitte das haben, dass es einfach ganz schwer und ungeübt ist.
Eben, also und was dich jetzt vielleicht daran jetzt auch verstört oder aufregt, ist die Tatsache, dass die Therapeutin oder der Therapeut gar nicht auf die Idee kommt, ihr zu raten, hier eine Grenze zu ziehen, sondern dass es immer noch darum geht...
Ja, also es wäre doch natürlich zu sagen, ich möchte nicht. Und dann hat sich auch noch eine andere Frau verliebt und dann so, ich glaube, ich kann immer mit dir Sex haben. Und was machen wir jetzt? Sondern...
Der Mann muss befriedigt werden. Wie geht das auf möglichst schmerzfreie Weise? Ja.
Und ich glaube, das gibt es halt auch in nicht sexuellen oder so deutlich sexuellen Situationen. Also das ist eher... Klar ist, dass Männer eher wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Mhm. Oder das auch artikulieren können. Ich glaube, das ist eben total wichtig, dass wir unseren Kindern das beibringen, das zu artikulieren. Und dass wir alle eine Erfahrung haben, dass wenn wir sagen, was wir nicht wollen, dass wir dann nicht aus dem Universum fallen. Und wenn wir sagen, was uns Freude macht, dass wir dann auch nicht beschämt sind.
Ja. Ja.
Werden. Und ich glaube, das haben ganz viele von uns so aufgeklärt und freigeistig und was weiß ich, wie wir es tun mögen. Ganz viele von uns haben diese Erfahrungen nicht. Mhm.
Ja, also mir ist das klar geworden, als ich mal die Doku Männerwelten gesehen habe von Joko und Klaas. Die haben da ja irgendwie 15, 20 Sendeminuten investiert, um mit Sophie Passmann so eine ganz bizarre Art von Ausstellung zu machen. Eben Männerwelten-Ausstellung. Da haben Frauen dann gezeigt und vorgelesen, was ihnen so an sexuellen Übergriffen widerfährt. Und da habe ich habe mir das reingezogen und das war wirklich für mich auch verstörend. Also wenn Frauen dann ganze Wände füllen mit Dickpics, die ihnen zugesandt wurden und Frauen SMS-Konversationen vorlesen, die einfach unter aller Sau sind, wo Leute einfach absolut sich, also nicht nur im Ton vergreifen, sondern verbal wirklich gewalttätig, übergriffig werden. Ich war in dem Sinn... Das war verstörend und schockierend für mich und für mich war völlig klar, wir müssen dahin kommen, dass Frauen sich selbstverständlich frei und ermächtigt fühlen, da Einspruch zu erheben und zu sagen, das geht nicht und dass das auch ernst genommen wird. Das war für mich völlig klar. Ich habe dann aber auch gedacht, als ich das gesehen habe, ich habe noch nie irgendetwas gemacht, was auch nur in diese Richtung zeigt und doch habe ich an bestimmten Stellen in dieser MeToo-Geschichte habe ich gedacht, das könnte mich jetzt aber auch mal noch treffen, ja, weil zum Beispiel jetzt, wie ich in einer christlichen Gemeinschaft, in einer Kirche zu Hause bin seit vielen Jahren, die sehr, ich sage jetzt mal, sehr touchy unterwegs ist, da umarmt man sich, da klopft man sich auf die Schulter, da ist man irgendwie nahe beieinander, das ist eine sehr, ich sage jetzt mal, ein sehr freundschaftlich intimer Umgang miteinander und ich war Pastor der Gemeinde und ich fand das immer toll, weil ich auch von der Persönlichkeit her das mag, wenn man auch Zuwendung und Freundschaft und so auch ausdrücken kann. Aber ich habe dann gedacht, ja, es ist mal ein Pastor, Bill Heibels, aus der Willow Creek Gemeinde, das war so ein Säulenheiliger aus meiner Welt, der ist dann angeschuldigt worden, so hat das angefangen mit seinen Vorwürfen, angeschuldigt worden, er hätte mal eine Frau vor 30 Jahren umarmt und sie hätte sich unwohl gefühlt dabei. Nachher ist dann die Scheiße hochgespült worden, da wurde dann viel mehr bekannt, was Bill Heibels alles getan hat, und da war dann auch klar, das ist jetzt nicht mehr wahnsinnig interpretationsoffen. Aber bei dieser Anschuldigung im Blick auf die Umarmung habe ich gedacht, das könnte mir auch jederzeit passieren. Also, dass da jemand kommt und sagt, ja, vor 15 Jahren hat mich der Manuel mal umarmt und ich habe mich dabei unwohl gefühlt. Das wäre durchaus möglich, auch wenn das natürlich überhaupt nicht meine Absicht war. Ja. Und deshalb habe ich mich dann gefragt, wo zieht man jetzt die Grenze zwischen einem übergriffigen Verhalten, das dann auch Konsequenzen austragen muss, und zwischen verschiedenen Wahrnehmungen und Empfindungen von Begegnungen, die folgenlos bleiben.
Ich bin halt nicht sicher, ob dir das wirklich passieren könnte. Oder ob ich nehme dich so wahr als jemand, der das merken würde.
Ja. Ja, ich hoffe es aber.
Und ich bin auch nicht sicher, ob das sozusagen so wirklich so oft vorkommt, dass es solche Arten von Umarmungen gibt, die ganz harmlos gemeint sind und ganz unsexuell und für die andere Person dann so traumatisierend sind, dass sie es 15 Jahre später noch weiß. Ja. Natürlich, wenn jemand eine bestimmte Geschichte hat und so, dann kann das alles sein. Aber ich glaube, vielleicht sind das auch so ein bisschen so Ängste, dass das dann passieren könnte, die... Ich will dir diese Sorge jetzt da oder das Unwohlsein damit nicht ausreden, aber vielleicht verstellen die auch das eigentliche Problem.
Ja, das kann sein.
Also eben bei Bill Heibels kam ja dann raus, dass da noch ganz andere Dinge waren, und ja. Das hatte ja auch alles damit, sicherlich auch was damit zu tun, wie Leitung in dieser Kirche gedacht worden ist, also wie alles auf eine einzelne Person auch zugespitzt war, wie es gar keine Kontrolle gab, sozusagen.
Ja. Ja.
Und auch natürlich war es von einem bisschen aus meiner Sicht angespanntes Verhältnis zur Sexualität da in dieser Community auch vorherrschte.
Das kommt natürlich dazu.
Dass so viel auch verheimlicht werden musste, genau, und so.
Das wäre auch ein interessanter Aspekt natürlich der ganzen Geschichte, dass in Gemeinschaften, in denen eben Sexualität oder eine ganz restriktive, konservative Sexualmoral gelebt und gepflegt wird, dass diese Gemeinschaften vielleicht besonders anfällig sind, auch dann für solche Geschichten. Ein Stück weit hat man das ja in der katholischen Kirche auch nachweisen können mit dem Zölibat, dass eben...
Ja, und ich meine, bei uns kommt da auch sicher noch ein.
Ja, genau. Sicher. Also mit dem Fingerzeigen würde ich da nicht wollen, aber es gibt quasi Zusammenhänge, da will man ein Problem beseitigen, indem man es möglichst stark ahndet und reglementiert und mit Verboten belegt, und damit beruhigt man oder befriedet man das Problem aber nicht, sondern beschwört es gerade herauf. Ja, das gibt's schon. Diese.
Ja, und gleichzeitig hatten wir ja aber auch das in der Odenwaldschule, was ja so ein Hort der Aufklärung und Kinder werden zur Selbstbestimmung erzogen von mächtigen Männern und so, und da ist es ja auch passiert. Ich will das jetzt nicht, wie mit Kindern und Jugendlichen und erwachsenen Frauen sind nochmal ein bisschen verschiedene Dinge natürlich. Wir müssen es jetzt vielleicht sehr, aber es scheint mir nicht das Einzige, es scheint mir nicht nur die Communities, die Sexualität wegdrängen, scheinen mir Probleme damit zu haben, sondern eben überall, wo Machtstrukturen total krass und unkontrolliert sind und wo vielleicht auch in der Leitung keine Diversity herrscht. Also das glaube ich schon, dass das was ändern würde. Also wenn die Willow Creek Church von einer ganzen Gruppe von Leuten geleitet worden wäre, wenn an der Odenwaldschule Frauen hätten wirklich mitsprechen dürfen und nicht so ein Personenkult entstanden wäre, dann glaube ich, hätten schon Sachen verhindert werden können.
Das hat wahnsinnig viel mit Autorität auch zu tun, gell? Und mit der Art und Weise, wie, wie Menschen in bestimmten Systemen sich positionieren oder positioniert werden. Also wenn du jetzt ein Unternehmen hast oder auch eine Gemeinschaft, auch eine religiöse Gemeinschaft, in der sich so unhinterfragte Autoritäten entwickeln oder hervortun, dann wird das Missbrauchspotenzial wahrscheinlich sehr groß. Also ich habe das einmal auf jeden Fall erlebt. Da war ich an einer Bibelschule in meinen jungen Jahren vor dem Theologiestudium. Das war eine ganz charismatisch pfingstliche Bibelschule mit einem sehr, sehr strengen Leiterschaftsverständnis. Also der Leiter ist der Gesalbte des Herrn, der ist quasi unantastbar. Und die Schule wurde auch geleitet von einem Mann, der als Autorität völlig unhinterfragt geblieben ist. Also das war auch eine sehr charismatische Persönlichkeit, eine wahnsinnig faszinierende Person auch, hat auch mich völlig in den Bann gezogen. Und das war wie klar, wenn der herumgelaufen ist, wenn der was gesagt hat, das war einfach sakrosankt. Das war einfach, das ganze Setting war so aufgebaut, auch sehr geistlich aufgeladen. Man wollte den Leiter ehren, weil man damit Gott ehrt und so weiter. Und da habe ich dann auch gedacht, sind dann eben auch Geschichten dann irgendwann ans Tageslicht gekommen. Aber ich hab mir jetzt im Rückblick dann auch gedacht, dieses Setting war extrem anfällig auf Missbrauch, weil da hätte ich mir jetzt gut denken können, dass etwas passiert, wie es bei Mitch in The Morning Show auch passiert ist, dass wenn dieser Leiter sich einer Studentin genähert hätte und sie ins Büro gebeten hätte und irgendetwas getan hätte, sie wäre wahrscheinlich auch erstarrt gewesen und hätte mit sich machen lassen, was da kommt, weil das Setting derart, das Gefälle derart steil war, dass ich denke, da hätten wahrscheinlich selbst sehr willensstarke Personen den Mut nicht gefunden, dagegen aufzustehen. Ja.
Ja, und dann noch in Kombination, ich habe neulich ein ganz tolles Interview mit Johanna Beck gehört, die Missbrauchsüberlebende der katholischen Kirche und eben auch keine Sprache dafür zu haben. Also bei ihr war das mit so einem Beichtvater bei solchen Freizeiten und auch in einer ganz konservativen Gruppierung. Und sie hat dann einfach mit ihrer Schwester und die Schwester hat dann gesagt, ach, das hat er bei mir auch gemacht. Und sie hatte einfach jahrzehntelang gar keine Sprache dafür. Und erst als dann 2010 ihr Priester darüber sie war dann doch wieder in der Kirche und dann ein Priester darüber gepredigt hat, über diese Missbrauchsskandale und dann hat sie auf einmal gemerkt, oh, das ist ja das Wort dafür. Oh, das ist mir ja da passiert. Und so eine ganz, ganz kluge, tolle Person. Deshalb, eben wenn wir gar keine Sprache haben, dann sind wir noch hilfloser. So.
Ja, ja. Und das ist, glaube ich, eine der großen Errungenschaften dieser MeToo-Bewegung auch, dass sie diesen subtileren Formen sexueller Übergriffe oder Grenzüberschreitungen, dass sie die irgendwo verbalisierbar gemacht hat, dass wie klar wurde, das ist nicht okay oder man darf dagegen aufbegehren, man darf das auch zur Sprache bringen. Das ist auf jeden Fall eine Errungenschaft. Das hat ja dann auch Bewegungen in allen Ländern gegeben, wo Frauen vor allem aufgestanden sind und gesagt haben, ja, das ist mir auch passiert und ich möchte das jetzt mal zur Sprache bringen. Ja.
Ja, und eben nimmer damit, erstens immer allein zu sein und zweitens, wenn das solche Phänomene sind, wie wir ja in der Serie auch haben und bei dem, was du beschreibst und so von dieser Vereinigung, das sind ja alles Leute, also das sind ja die Täter, nenne ich sie jetzt mal, sind sich ja tatsächlich keiner Schuld bewusst.
Ja.
Oder es wird dann irgendwie so schnell vergeben, weil wir ja auch irgendwie so eine auf Täter fixierte Religion sind im Christentum. Die Opfer sind ja, geraten ja in den Hintergrund in vielen von unseren Lesarten. Und wenn dann der andere sich gar keine Schuld bewusst ist, dann nimmt man ja als Opfer oder Opfer wollen sie auch nicht immer heißen, als Überlebende, die Schuld dann zu sich. Und ich meine, das haben, glaube ich, Frauen und andere marginalisierte Gruppen ja schon sehr verinnerlicht. Dass ich muss, also ich meine, es ist einfach seit Jahrtausenden wird uns gesagt, dass wir die Verführung sind, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. Da gibt es ja auch in der Serie einmal so ein Rant, was Frauen alles sollen. Also wir sollen sexy sein, aber nicht zu sexy. Wir sollen dünn sein, aber nicht zu dünn. Wir sollen klug sein, aber bitte das nicht so raushängen lassen. Also es gibt einfach so viel, was wir sollen und wir können die, also wenn ich einfach nur aufstehe und atme, habe ich ja schon gegen irgendeine von diesen Regeln verstoßen, die an mich herangetragen wird. Ja. Also ich habe das auch erlebt, dass dann gesagt wurde, ja, sie hat aber auch eine irritierende Wirkung auf Männer. Einfach nur, wenn ich reinkam.
Ist das
einfach
nur, das ist ein weil Kompliment. Ich kann,
das sollte, naja, also es war nicht so gemeint.
Ja, es war nicht also so gemeint. Ja.
Also es ist einfach nur, wenn man keinen Hosenanzug anzieht. Oder wenn man einen Hosenanzug anzieht. Also es ist einfach immer klar, dass man irgendeine Mitschuld trägt. Was ja auch ganz schlimm ist. Ich finde eigentlich das Schlimme daran, deshalb denke ich, viel mehr Männer sollten auch mitkämpfen dagegen, weil dieses Männerbild dahinter ist doch total grauenvoll. Als ob Männer so sind, dass wenn man irgendwie seine Bluse so und so hat, die sich nur mal das zusammenreißen können. Also das ist doch unglaublich. Also ich, das stimmt doch überhaupt nicht.
Das ist mir auch immer wieder begegnet, jetzt gerade in konservativ-christlichen Kreisen, ein Männerbild und auch ein Frauenbild, das so unglaublich schwarz und negativ ist, von dem man sich dann aber auch befreien muss. Also es gibt ja diese berühmte Billy Graham-Regel. Ich glaube, der hat das aus Gründen der Unverfänglichkeit so gehalten, aber der wollte nie mit einer Frau im selben Raum sein. Wahrscheinlich, dass er sich nicht den Vorwurf zuziehen kann, da wäre irgendwas gelaufen. Aber vielleicht eben auch, und das schwimmt.
Aber auch schon die Wahrnehmung, dass das hier ist, nicht zu denken, das ist eine Welt, wo einem immer jemand, man macht meistens einen Unschuldslamm, man macht gar nichts und irgendjemand kann dann in die Pfanne hauen.
Genau.
Das ist schon zu schrecklich.
Ja, ja. Also eben, das ist dann das eigentlich auch das. Das ist ein sehr düsteres Frauenbild dann, dass dann eine Frau, die mit einem im selben Raum ist, dazu neigt zu sagen, der hat mich jetzt, hat sich an mir vergangen, ich fordere Schadenersatz.
Oder dass sie einfach so verführerisch ist, dass man ihr dem gar nicht widerstehen kann.
Genau, und das ist das andere dann, dieses Männerbild dahinter, so, wenn eine Frau mit mir im selben Raum ist, dann kann ich mich nicht mehr halten, dann werde ich mich auf sie werfen, also das verstehe ich.
Ja, es sind komische Projektionen, das hat aber auch mit Macht und Ohnmacht zu tun, also das sind ja uralte, archaische Bilder, dass die böse Eva, die einfach so, so sexuell stark ist, dass man sich ihr gar nicht entziehen kann und dann wie in seinem Zug und gar keinen eigenen Willen mehr hat. Und deshalb muss sie unterworfen werden. Und das sind sehr alte, archaische Bilder, aber ich glaube, dass die schon immer noch wirkmächtig sind. Warum müssen Frauen so oft auch in der Werbung und so weiter so erniedrigt werden, ich glaube, um irgendwie so eine herfantasierte Macht zu neutralisieren oder nicht?
Ja, ja, ja.
Also warum müssen Frauen da immer über den Mund gefahren werden und also wie oft, da war neulich bei, ich glaube bei Lanz, Melanie Brinkmann und die ja so Modellierungen macht und so berechnet, wie das mit den Inzidenzen weitergeht und die ist einfach top, 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 also ich glaube doppelt habilitiert und unglaublich gescheit.
Ja.
Und sie sagt, jetzt spreche ich aus und neben ihr Kubicki lacht laut. Es war so typisch, also wirklich, der ist so ein Arsch, der hat echt gar keine Ahnung und kann nicht eine Minute mal still sein und ihr zuhören, weil sie ist eine Frau. Und das sind halt, glaube ich, diese Sachen.
Ja, ja.
Also das, also ich glaube, dass all diese Dinge noch so eine Rolle spielen.
Ja, ich habe den Ausschnitt habe ich auch gesehen aus der Diskussion. Oh. Das ist wirklich bedenkenswert, wenn mal jemand spricht, der was versteht und es ist eine Frau, dann lässt man sie kaum einen Satz beenden. Ich habe von einem Freund gehört, der arbeitet bei einer Bank als CFO und hat dann erzählt, dass da den ganzen Managern also in Kursen auch empfohlen wurde, sich nicht zusammen mit einer Frau in denselben Aufzug zu begeben. Und er handhabt das auch so. Also er sagt, wenn er in Aufzug steigt und dann kommt eine Frau dazu, dann verlässt er den Aufzug augenblicklich wieder und nimmt die Treppe. Oder wenn er abends länger arbeitet und dann kommt die weibliche Reinigungskraft rein und er schaut sich um und merkt, ich bin der Einzige in der Abteilung, der noch hier ist, packt er alles zusammen und geht fluchtartig raus, weil das wurde ihnen beigebracht quasi, sie sollten sich die Blöße nicht geben, mit einer Frau zusammen im selben Raum zu sein. Und das hat man dann ja den Pence-Effekt genannt, weil Mike Pence ja auch nach dieser Regel lebt. Und das führt dann dazu, dass Frauen isoliert werden natürlich am Arbeitsplatz. Wenn man derart Angst hat, dass man im Umgang mit Frauen sich irgendwie, ich weiß nicht, was die Angst ist, sich entweder sie eben wieder sich inkorrekt verhält im Umgang mit Frauen oder auf Frauen trifft, die Gelegenheit ausnutzen, einem etwas Schlechtes in die Schuhe zu schieben, dann geht man so auf Abstand, dass Frauen dann eben auch im Blick auf Karriere und so weiter den Kürzeren ziehen, weil sie in diese erlauchten Kreise der Männer, in denen die Entscheidungen getroffen und die Beziehungen geknüpft werden, einfach gar nicht mehr reinkommen. Ja.
Ja, ich meine, ich werde natürlich schon so ganz wütend, wenn sozusagen das schon vorausgesetzt wird, dass es eine Regel sei, dass es ganz normal sein könnte, dass Frauen Männer der sexuellen Übergriffe bezichtigen, obwohl nichts dahinter ist. Weil statistisch stimmt es ja überhaupt nicht. Es wird ja nur, ich glaube, Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe ist die Straftat, wo es die höchste Dunkelziffer gibt. Und warum wohl? Also ja. Es gibt ja auch wirklich Politiker und auch Polizisten, die sagen, sie würden ihrer Tochter nicht raten, eine Vergewaltigung anzuzeigen, weil das Prozedere einfach so erniedrigend und so schrecklich und retraumatisierend ist. Es gibt auch Therapeutinnen, die sagen, man soll das nicht machen. Also so, dazu das. Und es ist natürlich auch ein wahnsinnig hilfloser Move von so einer Firma, dass sie das nötig hat, so eine Regel aufzustellen. Denn wenn sie schon eine andere Angestelltenkultur hätte, wäre es überhaupt nicht nötig, weil dann wären immer genug Frauen und Männer anwesend in allen. Dann wird es auch Putzmänner geben und weibliche CEOs und
ja, und good point.
Trans und asexuell und alle dazwischen und diverse, dann müsste man nicht solche komischen, seltsamen Regeln machen,
ja, ja.
Die ja wirklich auch nur so eine, also ja eben, die sind eigentlich nur dazu da, um irgendwas Komisches zu verhindern, aber die Struktur wird damit ja null verändert. Und eben, was Mike Pence, das, also nicht nur, dass Frauen dann gar keine Chance haben, hochzukommen in der Karriere oder so, oder in Hierarchien, zeigt es natürlich auch, dass wenn er nie mit einer Frau, außer mit seiner eigenen Ehefrau, redet, wird es sich natürlich auf seine Politik und sein Weltbild und so weiter auswirken. Und es hat mir auch gesehen, dass es so ist.
Ja, ja,
also
ja.
Ich habe mich schon immer gefragt, wenn er, als es darum ging, ob Trump vielleicht doch ein bisschen vorzeitig zurücktritt und er kurz Präsident wird, wie das dann gehen soll. Also wie wäre das mit dem Treffen mit Angela Merkel gegangen? Ich nehme mal an, die machen ja auch manchmal so Vier-Augen-Gespräche, ohne dass dann ein ganzer Stab von Leuten dabei ist. Wäre das dann auch verboten gewesen? Oder zählt es nur für Frauen jenseits diesseits der Menopause? Oder man weiß es nicht so richtig.
Ja, genau.
Also es sind ganz, ganz eigenartige dumme Regel.
Ja, das wäre dann schon fast beleidigend, wenn er zum Schluss kommen würde, dass die Angela Merkel für seine sexuelle Versuchlichkeit keine große Gefahr darstellt.
Okay, sie würde auch. Ich glaube, sie wäre halt auch super kinderhaft.
Okay. Ja, klar. Ja, also ich merke jetzt schon im Gespräch mit dir, also einerseits, ich merke, wie viel ich auch noch lernen kann im Blick auf diese unterschwelligen Dinge, auf diese, sage jetzt mal, diese weichen Faktoren. Ich merke aber auch, wie ich das Bedürfnis habe oder wie ich mir wünsche, dass eben solche Wahrnehmungen zwischenmenschlich zur Sprache kommen, bevor sie jetzt in der Presse erscheinen oder juristisch irgendwie in Anschlag gebracht werden. Also ich rede jetzt von diesen sehr interpretationsbedürftigen, ich habe mich nicht wohl gefühlt oder ich bin jetzt irgendwie, ich fühle mich nicht mehr sicher oder so. Ich würde mir das wünschen, wenn man gegenseitig den Mut findet, das anzusprechen. Und ich für meine Person würde das auf jeden Fall ernst nehmen, weißt du? Ich glaube, die Angst, die bei manchen Männern mitschwingt, ist so die Vorstellung, ich habe einen freundschaftlichen Umgang gepflegt und mit keinem Gedanken irgendetwas sexuell Unangemessenes im Hintergrund gehabt und jetzt werde ich da in der Öffentlichkeit in die Pfanne gehauen.
Ja, aber das ist auch das, was mich eben traurig macht, das ist ja das total Kontraproduktive. Also ich meine, wir sehen ja sowieso nur eine Spitze von, oder wir sehen nur Frauen, die auch damit an die Öffentlichkeit gehen und eben, wie ich vorhin sagte, auch privilegierte Frauen zum Teil oder berühmte oder so. Aber das wäre ja eigentlich an unser aller Arbeit, dass wir eben viel mehr darüber, über unsere Erfahrungen sprechen. Und zwar nicht nur, glaube ich, mit denen es ganz schrecklich lief oder auch nicht so gut lief, mit denen es unangenehm war oder so, mit denen will man vielleicht dann auch nicht mehr sprechen. Also ich habe da so auch solche Chatverläufe, wo ich dann auch einfach irgendwann gedacht habe, oh, das war mal ganz schön, aber ich will das jetzt auch einfach nicht mehr, fertig.
Ja, verstehe
also so,
ich auch.
Und es geht dann immer weiter und so. Und mit dem will ich da auch nicht drüber reden. Aber dass man mit anderen darüber redet, weil wir müssen doch, es ist ja auch nicht der Sinn von MeToo, dass so Männer wie du jetzt die ganze Zeit so ganz verschreckt sind, sondern wir wollen ja, glaube ich, also ich sage jetzt mal wir oder ich möchte jetzt so jemand wie dich als Verbündeten. Also ich würde es ja gern hören, wie schwierig es für dich ist. Und das rührt mich ja auch an, dass du da einen Selbstzweifel hast. Und so gut kennen wir uns ja nicht, aber ich habe den Eindruck, eigentlich würde ich dir den gern nehmen und dir gern sagen, vertraue einfach drauf, du wirst es schon merken, wenn es blöd anfühlt oder du kannst oder
ja.
Und ich erzähle dir mal, wo was nicht mit dir, aber mit einem anderen Mann für mich blöd war und dann kannst du es vielleicht ein bisschen besser einschätzen.
Ja,
aber
ja, genau.
Es ist ja auch nicht das Ziel, dass wir alle total rumkrampfen und gar nicht mehr aufeinander zugehen oder dass wir alle irgendwie gar keinen Sex mehr haben, auch das, ne? Das wäre ja auch alles ganz furchtbar. Also das oder nur noch alles vollkommen super abgesprochen und aber dass wir mehr das miteinander teilen, ich glaube schon, dass das ein Weg sein könnte. Also das Schwierige, aber auch das, wo es gut ging. Es gibt ja auch so viele Situationen, in denen es total gut geht.
Ja. Ja, ja. Ja, Birgit, also das Thema ist noch lange nicht erschöpft. Was wir natürlich hätten zur Sprache bringen können oder müssen, ist die ganze Geschichte in kirchlichen Kreisen. Da ist ja jetzt auch in den letzten Jahren, und zwar auf Seiten aller Konfessionen, ist da auch deutlich geworden, dass die christlichen Kirchen auf jeden Fall keine Insel der Glückseligkeit inmitten einer sexuell übergriffigen Gesellschaft sind,
ja,
sondern im Gegenteil, dass es einige ganz besonders gemeine, hartnäckige Formen von Übergriffigkeit eben auch innerhalb der Kirche gibt und dass gewisse geistlich gestützte Systeme und auch Autoritätsgefälle sogar solche missbräuchliche Geschichten noch begünstigen. Also das muss man sich schon auch, müssen wir uns ins Stammbuch schreiben lassen jetzt als Kirchen. Da sind wir also keine rühmliche Ausnahme.
Ja, ja. Und eben, was wir auch sagten mit dieser speziellen Zuspitzung, vielleicht mit schwierigem Verhältnis zur Sexualität, Ungeklärtes oder
ja. Ja.
Verdrängtes. Also es gibt ja auch Kreise, die Frühaufklärung im Kindergarten, der Grundschule wahnsinnig bekämpfen, christliche Gruppierungen. Und eigentlich verstehe ich eben diese Frühaufklärung schon so, dass sie einfach zu mehr körperlicher Selbstbestimmung führt. So, und was ja irgendwie, finde ich, ein sehr, sehr schönes, großes Ziel ist. Also ja, ja. Ich glaube schon an einen Gott, der möchte, dass mein Körper mir Freude macht und dass ich so frei wie möglich mit dem leben kann.
Absolut, absolut. Ich glaube, die Ängste sind dann quasi, da werden die Kinder in unserer Schule mit irgendeiner neuen Sexualmoral verprägt und so. Aber ich habe das jetzt bei unseren Kindern, ich habe das auch erlebt, dass das in der Schule angesprochen wurde, auch auf eine, was ich mitgekriegt habe zumindest, auf eine sehr, sehr gute und angemessene Art, auch diese Frage von Übergriffen. Und dann hat unsere Tochter dann plötzlich dann zu Hause diesen Slogan wiederholt, das ist mein Körper gehört mir und so. Und das fand ich dann richtig stark. Also da war ich auch irgendwie stolz auf die Schule, habe ich gefunden, das ist jetzt etwas, das habe ich nie gehört in meiner Kindheit,
ja,
weißt du?
Ja, ja. Ja, das rührt mich gerade total. Ja, das macht einem doch total Mut, oder? Wenn da so eine Kleine sowas sagen kann, was ich, glaube ich, auch nicht sagen könnte. So. Also,
Ja, das machen die auch mit Mobbing, das höre ich dann immer wieder. Das kommt dann auch scherzhaft immer mal wieder. Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Dann werden dann so die Hände ausgestreckt, und wenn ich dann irgendwann eine falsche Bemerkung beim Essen am Tisch oder so, dann kommt halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Aber das sind ja diese, ja, aber ich finde das eben gesund, dass diese Sensibilitäten, ich merke jetzt, wie ich mir bestimmte Dinge irgendwo mehr oder weniger mühsam erkämpfen muss, weil ich irgendwie nicht damit aufgewachsen bin, so die Welt so wahrzunehmen, weil ich doch sicher nicht eine übergriffige, aber eine Männerperspektive habe auf die Welt und mich vielleicht auch zu wenig gekümmert habe, hier mal, sage jetzt mal, Ergänzung zu erfahren. Und ich finde das super, super hilfreich und heilsam, wenn das jetzt, wenn Kinder schon diese Sensibilitäten mitkriegen, auch im Blick auf Übergrifflichkeiten.
Und dann gleichzeitig ja aber auch eben, also es geht ja nicht nur darum, Stopp zu sagen, sondern auch darum, Ja zu sagen. Also das gibt es ja dann auch. Also wer sagen kann, nein, das möchte ich nicht, kann aber dann auch sagen, ja, aber das möchte ich. Und das ist schön und bitte mach das. Also in allen, also nicht nur als Körperlichkeit betrifft, sondern was auch miteinander sprechen, miteinander leben teilen.
Ja, ja.
Das gehört ja alles zusammen.
Ja, Birgit, jetzt müssen wir aber in die Zielgerade kommen. Hast du noch eine, in wenigen Sätzen, einfach eine Empfehlung, für wen ist The Morning Show, für wen ist das was? Wem würdest du das besonders ans Herz legen?
Ich glaube schon den Leuten wie du, die sich fragen, mache ich Dinge falsch? Wie kann ich das anders machen? Ist es überhaupt so einfach? Oder mit solchen Leuten wie Weinstein habe ich ja nichts zu tun, aber gibt es in meinem Leben was, wo ich selber vielleicht mich nicht richtig verhalten habe oder wo ich dazulernen will? Und auf beiden Seiten. Also ich glaube auch, auch für Frauen und andere, die denken, sie sollten sich nicht immer so anstellen, glaube ich, lohnt sich die Serie zu gucken. Gerade in dieser Selbstbeobachtung, dass es nicht alles schwarz-weiß ist, aber dass diese Perspektive, das war zu viel für mich. Das sagt die Serie am Ende schon. Die muss, die darf und die muss gesagt werden.
Ja.
Die muss einen Raum bekommen. Weil wenn das nicht passiert, wie in der Serie es zu spät passiert, dann ist es tödlich.
Ja, absolut.
Für Seelen.
Birgit, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr, sehr, für mich auch sehr anregend und stimmt mich auch nachdenklich. Ist eines der längsten Gespräche gewesen, die ich bis jetzt geführt habe, und ich hätte immer noch mehr Fragen. Das war sehr, sehr spannend. The Morning Show, für alle, die sich da mal mit beschäftigen wollen, ist auf Apple TV verfügbar und wirklich eine Empfehlung wert. Ich freue mich, euch alle im nächsten Monat wieder zu hören, wenn es wieder heißt Popcorn Culture. Tschüss zusammen.
Tschüss. Revlab.